Ich habe letzte Woche darüber über die Frage gesprochen, was ist dein nächster Schritt? Was ist der nächste Schritt für dich? Und ich habe Tilman Krüger zitiert, unseren Leiter von Ansgar Kirche Deutschland, der gesagt hat, ein Ziel, das nichts kostet, ist kein Ziel. Ein Ziel, das dich nicht etwas kostet, ist vielleicht irgendein Wunsch oder eine Idee oder ein Traum oder sowas, aber es ist eigentlich kein Ziel. Und die Frage, okay, welches Ziel hast du, welche Schritte gehst du dann konkret dahin? Und ich habe darüber nachgedacht, dass wir jetzt Geburtstag feiern und dann ist die Frage relativ naheliegend, was ist denn der nächste Schritt für uns miteinander? Der nächste Schritt für uns als Gemeinde und da hängen dann wieder lauter einzelne Schritte von uns als einzelnen Menschen dran, die natürlich diese Gemeinde ausmachen. Wir sind viele Schritte gegangen als Gemeinde, auch in letzter Zeit. Also ist ja, manchmal fragen ja dann auch Leute, ah, du bist Pastor oder Pfarrer oder sowas, was macht man da eigentlich den ganzen Tag? Und sonntags dann da eine Stunde oder bei uns ein bisschen länger, aber wie kriegt man da die Zeit rum? Manchmal frage ich mich das auch, was mache ich hier eigentlich? Aber das hat dann andere Gründe. Also uns wird nicht so schnell langweilig. Nicht, weil wir uns irgendwie Arbeit ausdenken, sondern weil Gott uns auch immer wieder neue Herausforderungen gibt. Das letzte war natürlich unser Umzug, der Ortswechsel, diese Herausforderung. Und darf ich das vielleicht, das gehört eigentlich noch in den Zeugnisteil, nochmal sagen an der Stelle. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich erzähle es auch überall anders. Das ist ein Wunder Gottes. Nicht nur, wie Gott uns versorgt hat, dass wir innerhalb von im Prinzip ein paar Tagen eine Zusage hatten für einen neuen Gottesdienstort, sondern wie wir miteinander, wie ihr auch als Gemeinde da mitgegangen seid. Also für die, die nicht dabei waren, wir hatten eine Gemeindeversammlung Ende November, wo wir die Info hatten, dass die Vermieterin nicht mehr irgendwie bereit ist, bei dem Mietvertrag sich zu bewegen. Das Votum aus der Gemeinde war unisono, nee, so können wir das Ding nicht unterschreiben. Was auch immer geschieht. Also mit dem klaren Risiko vor Augen, da gibt es nichts mehr nachzuverhandeln, sondern zum 31.12. sind wir raus. Und das wurde so, habe ich mit einem allgemeinen Nicken so quittiert, ja, dann ist es halt so. Und dann sind wir gespannt, was der Herr für uns hat. Und ich musste zurückdenken, die schon ein bisschen länger dabei sind, als wir mal oben die Kinderräume angemietet haben, hatten wir eine Gemeinde, da hatten wir einen Fundraiser gemacht, hatten das komplette Geld zusammen. Ich dachte, wow, das ist vom Herrn, ist ja der Hammer. Wir haben gesagt, okay, wir wollen aber doch nochmal mit der Gemeinde reden und haben dann, ich glaube, geschlagene 2 Stunden noch debattiert. Es ging dann vor allem darum, wer räumt da auf und wie funktioniert der Putzdienst und solche Fragen. Vielleicht war das deshalb hier diesmal einfacher, weil wir jetzt keinen Putzdienst mehr haben. Aber da haben wir geschlagene 2 Stunden darüber diskutiert, wo das Geld auf dem Tisch lag und das Angebot und aus meiner Sicht eigentlich alles klar war. Diesmal war überhaupt gar nichts klar, nur dass wir rausgehen, wenn die Frau sich nicht dann doch noch bewegt, was haben wir ja noch mal eine Woche dann für gebetet, aber jetzt menschlich nicht wirklich zu erwarten war und dann auch nicht gekommen ist. Schrieb mir übrigens die Woche eine E-Mail, ob ich wüsste, ob es da irgendwo einen Telefonanschluss im ersten Geschoss gibt. Auch interessant. Aber dann zu sagen, ja okay, wir gehen da durch und wir gucken mal, was der Herr für uns hat. Und mir ging es meistens, will ich bekennen, meistens auch so. Ich sage, ja, Gott hat was anderes, Gott hat was Besseres, der will uns was lehren. Und das ist für mich ein Wunder Gottes, versteht ihr? Dass eine Gemeinde so zusammenbringt, weil man kann, da kann ja die allgemeine Panik ausbrechen. Und falls jemand panisch war, hat er es mir nicht so zu erkennen gegeben, da bin ich auch dankbar für. Also Gott hat uns Schritte geführt, hat uns hierher geführt, hat uns diesen neuen Ort gegeben, lehrt uns gerade diese Lektion, dass die Kirche nicht ein Ort ist, dass die Kirche nicht ein Gebäude ist. Ja, wo ist denn jetzt die Ansgar-Kirche? Oder, Matthias hat sich eben fast verplappert. Wir treffen uns an der alten Gisselberger Straße oder so. Sagte jemand, Mitarbeiter, ja, in der Ansgar war das ja so, gemeint war dann das Gebäude da unten. Die Gemeinde ist nicht das Haus. Die Gemeinde trifft sich in einem Haus, weil das bei uns in Deutschland meistens nützlich ist, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und da sind wir jetzt mit diesen Gebetstreffen in den Häusern dran. Das ist für mich von daher kein Zufall, dass das jetzt gerade auch da startet. Dass wir die Stadt in einer neuen Weise auch einnehmen und die Region und sagen, okay, wir sind, wo seid ihr als Gemeinde? Ja, überall. wäre ich die richtige Antwort. Und wir treffen uns zum Gottesdienst da und dort. Und es geht durch Höhen und Tiefen. Gott hat uns beschenkt. Gott geht mit uns weiter. Wir erleben dann, dass es sehr starke Gottesdienste gab von der Besucherzahl im Januar, dass es dann jetzt ein bisschen gebröckelt ist aus verschiedenen Gründen. Vielleicht, wenn es so schön draußen ist oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind viele einzelne Gründe. Aber ich will mich da eigentlich nicht so lange aufhalten, sondern die Frage ist, was kommt jetzt? Ich musste nochmal an Olaf Neumann denken, den ich vorhin schon mit seinem Gruß zitiert habe. Und das war, glaube ich, bei einer Geburtstagsfeier, Gemeindegeburtstag in der Ansgarkirche in Wetzlar. Da war er schon in Nürnberg oder Pottenstein und war für ein Grußwort da und sagte, die entscheidende Frage ist nicht, wie es weitergeht. Die entscheidende Frage ist nicht, wie es weitergeht, sondern die entscheidende Frage ist, wie ihr weitergeht. Ja, was auch geschieht, was drumherum passiert, was wir für Möglichkeiten haben. Die Uferkirche ist uns hier sehr gastfreundlich, auch wenn das morgen nicht mehr so ist. Die spannende Frage ist, wie gehen wir als Gemeinde weiter? Und woran richten wir uns aus? Richten wir uns an der Not aus oder an dem, was gerade richtig gut läuft oder an dem, wie es uns gerade geht? Wie gehen wir weiter? Was ist der nächste Schritt? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da viel mehr drauf horchen. Es ist manchmal so eine Verlockung oder einfach so aus der Situation geschuldet, im persönlichen Leben, aber auch für eine ganze Gemeinde, dass man sehr stark im Reagieren ist. Ja, da irgendwas passiert, irgendwer piept oder irgendwer bellt und dann gehe ich zick oder zack. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde auf dem Weg sind, dass wir ein Ziel haben, dass wir einen Kurs haben, dass wir, wenn du mit dem Segelboot unterwegs bist und dich daran orientierst, rechts war eine große Welle und da mussten wir dann dran vorbei, wirst du nicht so gut orientiert haben, sondern du orientierst dich an Dingen, die höher sind. Also wenn du an der Küste bist, vielleicht eher Ortsmarken an der Küste, ein Berg oder ein Leuchtturm oder sonst die Sterne oder die Sonne. Und wir haben einen Gott, der uns leitet. Der sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Der uns einen Weg zeigt, der uns sein Wort gibt, der zu uns gesprochen hat. Ein für alle Mal, aber wo wir auch damit rechnen, dass er immer wieder zu uns spricht. Und das, was er in seinem Wort gegeben hat, auf den Punkt bringt für die aktuelle Situation. Was ist der nächste Schritt? Was sind die nächsten Schritte? Erstmal die Frage, in welche Richtung geht es? Und dann kann man sich die einzelnen Schritte angucken. Ne? Also was ist mein nächster Schritt? Wenn dich das jemand fragt, dann wäre es intelligent, zurückzufragen. Nämlich, ja, wo willst du denn hin? Ja? Leuchtet ein, oder? Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann ist jeder Weg richtig oder falsch. Du kommst auf jeden Fall dann da an. Ja, versteht ihr, was ich sage? Also, wo wollen wir hin? Wir haben vor Jahren, waren wir als Gemeindeleitung in einem Prozess, Vision zu formulieren. Zu fragen, was hast du eigentlich für uns? Wo geht's hin? Und manchen ist die, neulich kam jemand und sagt, gibt es eigentlich eine Gemeindevision? Und dann ist einer zum Kopierer gegangen und so weiter. Er sagt, ja, da gab es was. Wir haben es ein bisschen, sind wir schuldig daran geworden, das nicht sehr klar zu kommunizieren. Was hat Gott uns denn schon gegeben? Und da sind wir jetzt gerade in einem Prozess, dass wir neu fragen wollen, ja, wo ist das nochmal zu präzisieren? Wo bringen wir die Sache nochmal anders auf den Punkt? Was zeigt Gott uns heute? Aber Gott hat schon geredet. Und wir haben es mal in einem einfachen Satz formuliert, das ist über 10 Jahre her, dass ja, wir berufen sind, als Gemeinde Gottes Liebe zu empfangen. Ich schreibe das mal auf. Gottes Liebe zu empfangen, zu leben, und weiterzugeben, soll das heißen, ja? Ich sage immer dazu, was da steht, dann, damit ihr das wisst. Gottes Liebe empfangen, also wir leben aus der Gemeinschaft mit Gott. Wir leben nicht aus irgendwelchen Aktionsplänen oder Programmen oder Traditionen oder sonst irgendwas, sondern immer wieder neu davon, dass Gott uns seine Liebe schenkt. Und das gilt nicht nur für Leute, die neu in die Gemeinde kommen, Ja, die kriegen die Liebe geschenkt und dann haben sie die und dann an die Arbeit. Sondern wir kommen immer wieder an den Punkt. Und wenn wir jede Woche Abendmahl feiern, dann machen wir das ja nicht, damit wir uns immer schön schuldig fühlen. Ja, es gibt ja auch so seltsame christliche Traditionen. Sondern dann machen wir das, damit wir neu beschenkt werden können. Damit wir neu empfangen können. Jesus ist für dich gestorben aus lauter Liebe. Und da sprechen wir einander zu, über dem Brot, über dem Kelch. Jesus ist für dich gestorben, sein Blut für dich vergossen. Das heißt, wir können immer wieder neu Gottes Liebe empfangen. Und das soll auch der Raum sein in dieser Gemeinde. Dass wir nicht hier reinkommen und dass du hier nicht hier reinkommst. Und dass jemand, der Jesus noch gar nicht kennt, nicht hier reinkommt und sagt, okay, die sagen mir jetzt als erstes, was ich zu tun und zu lassen habe, damit ich hier weiter akzeptiert bin. So, was sind die Spielregeln? Ja, sondern dass wir merken, hier ist Liebe. Hier ist Gott und er beschenkt uns und er ist gut, er ist für uns. Er steht hier mit ausgebreiteten Armen und sagt herzlich willkommen. Gottes Liebe empfangen und dann soll Gottes Liebe unser Leben miteinander prägen. Gottes Liebe leben, da meinen wir das Miteinander, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Das ist das neue Gebot, damit jeder erkennt, dass ihr mein Jünger seid. Also die Frage, wie leben wir miteinander als Gemeinde? Das, was wir von Gott empfangen, soll in unsere Gemeinschaft fließen. Ich kriege das immer wieder mit von christlichen, ich habe gerade mit Leitern gesprochen, die gefeuert wurden per E-Mail aus ihrem christlichen Dienst und noch nicht mal ein richtiges klärendes Gespräch gekriegt haben. Und du denkst, ey, was geht denn bei euch ab? Was ist denn das? Ja, das ist dann alles fürs Reich Gottes. Und klar muss man sich vielleicht von einem Mitarbeiter trennen, aber wie gehen wir miteinander um? Das heißt, Liebe heißt nicht immer süß und nett sein. Das lernen wir auch, ja. Sondern Liebe heißt manchmal zu sagen, Junge, du rennst nicht auf die Straße. Und vielleicht mal ein fester Zugriff, wenn es sein muss. Also das gehört dazu, einander ermahnen, einander ermutigen. Das ist das gleiche Wort im Griechischen. Und dann sind Ausleger, streiten sich dann, ja, was ist jetzt gemeint? Und meine Tendenz ist dann zu sagen, naja, wenn der Heilige Geist es zweideutig ausgedrückt hat und es zwei Bedeutungen hat, dann könnte es sein, dass beide gemeint sind. Ja, und dass das eben Hand in Hand geht. Und wenn ich dich ermahne, dann steckt da immer auch die Ermutigung, vielleicht fühlt es sich nicht immer gleich so an, ja, aber dann steckt da auch die Ermutigung drin, hey, du kannst es besser machen. Weil sonst würde jemand vielleicht gar nicht mehr mit dir reden, wenn er sagt, okay, den lasse ich stehen, den lasse ich machen, der lernt das eh nie, dann muss ich auch nicht mit dem reden. Ne? Aber ich sage, hey, guck mal, da kannst du noch einen Schritt weiter gehen, ist es auch eine Ermutigung drin. Oder wenn du mir das sagst. Auch wenn es nicht immer Spaß macht. Es geht nicht Spaß empfangen, Leben weitergeben. Ja, das ist nicht das primäre Gebot. Das schenkt Gott dann mal obendrauf. Aber darum geht es nicht. Und Gottes Liebe weitergeben. Dieser Kreis der Gemeinde ist immer ein offener Kreis. Er muss ein offener Kreis sein. Wenn wir ein geschlossener Kreis sind, sagen wir, haben uns jetzt, wir haben den Herrn und das reicht, dann ist der Tod im Topf. Denn Jesus bringt immer wieder neue Menschen dazu und er schickt uns, dass wir sie suchen. Nicht, dass wir sagen, ja, wenn jemand käme, dann wäre er willkommen. Aber wir tun alles, um das zu vermeiden oder so. Sondern er schickt uns zu suchen. Er ist selber ein Hirte, der losgeht, der die Schafe stehen lässt. Sagt, Jesus, warum bist du nicht bei mir? Ich suche gerade das verlorene Schaf. Das Gute ist, Jesus kann überall gleichzeitig sein, aber ihr versteht das Bild. Er schickt uns los zu suchen. Ich habe das neulich schon mal gesagt. Manchmal haben wir so eine geschlossene Sprache. Sagen, Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du unser Herr bist. Und eben, Klammer auf, nicht der von denen da. Die wollen ja nichts davon wissen. Und dann kommen wir in so ein Wir-und-die-Denken rein. Und erst recht, wenn Menschen vielleicht um uns herum weniger freundlich dem Christentum gegenüber sind, sagen, Moment mal, das sind die, die noch dazukommen will, die der Herr noch dazu lieben möchte, die wir noch dazu lieben sollen. Gerade die Leute, wo wir denken, ja, bei dem wird das nie was. Ja, Apostel Paulus, mal so als Beispiel. Okay, Gottes Liebe. Empfangen, leben, weitergeben. Ich habe das jetzt bei einem englischen Autor so ganz ähnlich wieder die gleiche Struktur gefunden. Wahrscheinlich ist sie einfach biblisch. Das fand ich sehr schön. Der sagte, drei Richtungen, ab, in, out. Ja, ab, in und out. Also rauf, rein, raus. Irgendwie klingt es auf Englisch ein bisschen gefälliger, finde ich. Up, in and out. Das sind diese drei Richtungen, in die wir wachsen. Und wenn wir sagen, okay, was ist der nächste Schritt? Dann sind das Wachstumsschritte in diese drei Richtungen. Ab in die Gemeinschaft mit unserem Herrn. In die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und out, raus zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und Jesus selbst hat so gelebt, in diesen drei Dimensionen. Und da will ich einige Verse mit euch kurz anschauen. In Lukas 6, Vers 12 bis 20. Lukas 6, Vers 12 bis 20. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, da geht es sogar buchstäblich rauf, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte, Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Und um ihn war eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern umgetrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk suchte, ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Und dann geht es weiter mit den Seligpreisungen. Merkt ihr, seht ihr diese drei Dimensionen bei Jesus? Ab, ja, er ging auf, sogar rauf auf den Berg in dem Fall, das ist jetzt nicht zwingend. Er ging in die Gemeinschaft mit dem Herrn vor allem, mit dem Vater. Er blieb die Nacht über im Gebet und das war bei Jesus eine regelmäßige Sache. Er war Gott selbst, er war Gott so nah wie kein anderer Mensch. Und doch oder deshalb, wie auch immer, hat er immer wieder das Angesicht des Vaters im Gebet gesucht. Gesagt, ich tue nichts von mir selbst aus. Wir müssen mal wieder was für Gott tun. Wir müssen mal wieder, kennt ihr das? Wir müssten eigentlich mal wieder, ne? Er sagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und das floss aus der Gemeinschaft mit ihm. Ich glaube, Gott ruft uns in diese Gemeinschaft mit ihm. Dass wir im Gottesdienst zusammenkommen, dass wir im Gebet zusammenkommen. In der Verbindung mit dem Vater sind. Nicht nur einfach eine schöne Zeit haben, sondern ihn suchen. Und dann baut Jesus eine Gemeinschaft. Er baut eine Gemeinschaft. In einem anderen Evangelium heißt es, er rief diese 12, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussandte, zu predigen und zu heilen und so weiter. Das heißt, die erste Berufung der Jünger war, bei Jesus zu sein und dann in der Konsequenz auch beieinander zu sein. Und das ist eine ziemlich bunte Truppe, die er hier beruft. Also ich sage mal Stichwort Zolleinnehmer, Kollaborateur mit der Besatzungsmacht und Zelot, also Befreiungskämpfer. Nur mal so als eine Achse, ja. Das ist schon ein bisschen spannend dann. Er ruft in eine Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft definiert sich nicht dadurch, dass sie so viel gemeinsam haben. Dass sie sich so nett finden. Dass sie gleich alt sind, gleich aussehen, die gleiche Hautfarbe haben, die gleiche Musik mögen. Setzt die Reihe fort. Sondern diese Gemeinschaft definiert sich durch einen Punkt. Dass sie zusammenkommen in Jesus. ist meine Arbeitsdefinition für Gemeinde. Das ist für die Ekklesiologie, die Theologie von der Kirche, ist das so ein Punkt, was definiert eigentlich Gemeinde? Mein experimentaler Versuch ist, Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die ohne Jesus nie zusammen wären. Die nur aus diesem Grund zusammen sind. Manchmal guckst du dich um und denkst, was sind das denn für Typen, die Gott hier zusammengesetzt hat? Und ich will niemanden angucken jetzt, ne? Aber ihr guckt mich ja an. Aber du bist mit diesen Leuten zusammen, falls du dich das gefragt hast, weil ihr gemeinsam zu Jesus gehört. Gut, faktisch hat man ja noch ein bisschen Auswahl dann, weil es dann noch mehrere Niederlassungen sozusagen vor Ort gibt von der Gemeinde Jesu. Aber letztlich gilt das immer. Du bist mit diesen Leuten zusammen, so wie eben die Brüder einer Familie oder die Schwestern, die du dir auch nicht aussuchen kannst, weil ihr den gleichen Vater habt. Und das ist das, was er vorgehabt hat, das ist das, was er beabsichtigt. Und das ist eine Gemeinschaft. Und jetzt sagt er nicht, okay, jetzt müssen wir halt irgendwie miteinander klarkommen, sondern da sollen wir einander sogar ein Segen sein. Da soll diese Liebe untereinander fließen. Und jetzt zitiere ich Olaf noch zum dritten Mal in diesem Gottesdienst, immer wieder gesagt hat, Liebe fängt da an, wo die Sympathie aufhört. Liebe fängt da an, wo die Sympathie aufhört. Das heißt, es gibt Leute, die sind dir sowieso sympathisch. Die kannst du auch lieben. Das ist jetzt kein absoluter Gegensatz. Ja? Aber richtig spannend wird es bei den Leuten, die also vielleicht könnte es ja so jemand geben, sogar in dieser Gemeinde, ist unwahrscheinlich, aber die dir erstmal eher unsympathisch sind oder die dir erstmal einfach fremd sind. Du sagst, ich würde jetzt, wenn der jetzt nicht in meinen Hauskreis kommt, würde ich nicht sofort als erstes was vermissen. Soll es ja geben, können wir mal offen sprechen. Aber da wird es spannend mit der Liebe Jesu. Da hört das nicht auf. Sagst ja, okay, da kann ich halt nicht, da muss halt jemand anders den lieben. Sondern da geht es erst los. Und da fängt Jesus an, durch dich zu lieben. Da fängt Jesus an, dein Herz zu verändern. Da fängt Jesus an, dass du Leute annehmen kannst, die von Haus aus, und da hat man ja auch so eine Prägung von der Familie her, mit solchen Leuten verkehren wir nicht oder so. Die sind zu fein oder zu unfein oder zu rechts oder zu links oder zu sonst was. Ja, aber Jesus stellt uns aber zusammen. Und deshalb schieße ich den anderen nicht ab, sondern wir kommen in diese Gemeinschaft hinein miteinander und lassen uns drauf ein und halten das manchmal auch aus und entdecken dann manche Schätze und denken dann, mit manchem ist nach 15 Jahren vielleicht immer noch manchmal anstrengend, aber ich sehe die Schönheit des Herrn in ihm oder in ihr, weil Gott uns so verschieden gemacht hat. Und vielleicht gibt Gott mir ein bisschen Einsicht, dass der andere es mit mir auch nicht immer nur leicht hat, dass ich vielleicht ja die Geduldsprobe für den bin. Das haben wir meistens nicht so auf dem Schirm. Also er ruft sie, dass sie beieinander sind, dass sie bei ihm sind, dass sie gemeinsam auf dem Weg sind. Und auch als er sie dann aussendet in Teams, schickt er sie immer noch zu zweit. Da ist immer noch dieser Kern der Gemeinschaft dabei. Du stehst nicht allein irgendwo auf der Wiese, sondern da ist Gemeinschaft. Und es ist gut, diese Gemeinschaft zu pflegen. Und das Dritte, das Out, ja, raus. Jesus selbst geht mit ihnen und dann kommt die Menschenmenge und erstmal fängt Jesus an zu predigen, zu heilen, zu befreien und später sendet er dann seine Jünger und sagt, geht ihr jetzt hin und jetzt macht ihr das, was ihr bei mir gesehen habt. Und immer wieder kommt das zusammen. Und immer wieder sind diese drei, und wir können jetzt viele Beispiele in der Bibel uns anschauen, wo wir immer wieder diese drei Dimensionen haben. Die Gemeinschaft mit dem Vater, die Gemeinschaft untereinander und mit dem Ruf in die Welt. Und je nachdem, jeder Christ hat seinen Schwerpunkt ein bisschen woanders. Oder da schlägt das Herz besonders schnell. In der Anbetung oder darin, Christen in Gemeinschaft zu führen, in Versöhnung zu führen oder rauszugehen. Und wenn du verschiedene Christen fragst, was müssen wir tun als Gemeinde, was ist der nächste Schritt, dann wirst du eben entsprechende Antworten kriegen. Der Erste sagt, der ein Beter ist, der sagt, wir müssen mehr beten. Wir beten viel zu wenig. Ja, so wie jemand, der Innenarchitekt ist oder Maler, Innendekorateur, der sieht sofort, wo die Farbe abblättert. Oder ein Elektriker, der sieht, wo die Glühbirnen fehlen oder so, oder kaputt sind. Also wenn du da sensibilisiert bist, dann fällt dir das auf. Und dann gehst du den anderen ein bisschen auf den Keks an der Stelle. Aber dann bist du das Geschenk Gottes an diese anderen, an diese Gemeinschaft. Dass du diese Sichtweise einbringst. Sagt, wir müssen mehr rausgehen. Der Nächste, der ist mehr Gemeinschaftsmensch. Der sagt, ach, wir müssen erstmal die Beziehung untereinander stärken, bevor wir irgendwas anderes machen können. Ja, der merkt ja, wir reden zwar viel, wir beten dann, aber wir kennen uns doch gar nicht genug. Und so. Oder wir rennen dauernd auf die Straße, aber ich weiß gar nicht, mit wem ich da renne. Lass uns doch in den Beziehungen wachsen, untereinander. Und der Dritte, ja, ahnt es, sagt, wir müssen einfach mehr rausgehen, dann kommt der Rest schon mit. Ja, dann wirst du sowieso mehr beten, wenn du draußen bist. Ne, das ist. Ja, Christen, die zu Hause sitzen, können darüber übrigens, da ist ja was Wahres dran immer. Christen, die zu Hause sitzen, können darüber diskutieren, ob Gott heute noch Zeichen und Wunder tut und ob es Wunder gibt und so weiter. Wenn du irgendwo in einer krassen Situation in der Mission bist, da hast du gar nicht den Luxus, darüber zu diskutieren. Da sagst du, Herr, ich brauche jetzt ein Wunder, sonst wird es hier nicht weitergehen. Weil mit meinen Bordmitteln komme ich hier nicht weit. Aber versteht ihr, jeder hat seine Sichtweise. Und die können sich jetzt, bis der Herr wiederkommt, streiten. Dann kommt der Herr und sagt, was macht ihr da eigentlich? Oder wir kommen zusammen. Und wir merken, das ist eben dieses Dreieck, dieses etwas bananige Dreieck, das spannt sozusagen das Segel auf. Ja, und das gehört zusammen. Und wenn da was fehlt, dann kommen wir nicht weiter. Stell dir eine Gemeinde vor, die stark ist im Ab und im In. Also die sind nah am Herrn, sind im Gebet, im Lobpreis, im Wort und sie haben auch eine tolle Gemeinschaft miteinander. Ich glaube, das ist eine Gemeinde, die wäre super populär. Das ist könnte so eine charismatische Wohlfühlgemeinde sein. Ich weiß nicht, wie weit wir davon weg sind. Ja, wir haben uns, wir haben den Herrn, was fehlt uns noch? Ja, was fehlt uns, ist, dass wir unseren Auftrag ausfüllen. Wenn du hier weitergehst, nur auf dieser Seite unterwegs bist, um es mal krass zu sagen, irgendwann bist du eine Sekte, die sich irgendwo in den Katakomben trifft, vielleicht darüber redet, wie schlimm die Welt da draußen ist und wie gut das ist, dass wir da nicht mehr zugehören und beten, dass der Herr bald wiederkommt, denn dann haben wir ja nur noch Ab und In, da kommt keiner mehr mit Mission, weil das dann vorbei ist. Versteht ihr, da ist eine Gefahr. Da ist ein Riesensegen, wenn das stark ist. Aber da ist eine Gefahr, wenn dieses Gegengewicht fehlt, dass wir merken, ja, Gott fügt uns zusammen in der Gemeinschaft, ja, er beschenkt uns mit seiner Nähe, damit wir das weiterschenken. Deshalb betone ich das immer wieder, ja, wir haben eine tolle Gemeinschaft, aber das muss ein offener Kreis sein. Ja, wenn wir uns selbst genug sind, das ist mir zu wenig. Ja, nicht, weil ich euch nicht mag, aber weil hier Marburg ist so ein frommes Pflaster, kennt ihr den Spruch? Ja, wir haben mal durchgezählt und kamen auf 5000 regelmäßige Gottesdienstbesucher, Woche für Woche, vor ein paar Jahren. Das ist richtig gut in Deutschland. Das ist, wenn du das hochrechnest auf 80.000 Einwohner, bist du also bei was, Mathematiker, 8% oder sowas, 7-8%. Das ist weit über dem Durchschnitt, bundesweit. Aber ich denke, Leute, da sind 75.000 Leute. Also heißt ja nicht, dass von den 5.000 jeder eine lebendige Beziehung zu Jesus hat. Und das heißt, da sind 75.000, die höchstens mal an Weihnachten irgendwo auftauchen. Oder ganz sporadisch. Und da können wir doch nicht sagen, Marburg ist doch schon so fromm. Ist der Job erledigt. Noch eine neue Gemeinde. Ja, Halleluja. Ich glaube, wir können auch ein paar neue Gemeinden in Marburg gebrauchen, wenn sie losgehen, Menschen für Jesus erreichen. Was ist eine Gemeinde, die nur auf dieser Achse unterwegs ist. Up und out. Ich habe gedacht, das könnte eine Gemeinde sein, die so eher, sagen wir, traditionell evangelikal ist. Ja, sei fest im Wort und dann gib Zeugnis. Und das andere hier irgendwie da Kaffee trinken und Hauskreisklüngel brauchen wir nicht, wir müssen rausgehen. Und da ist wieder was ganz Wichtiges, was da läuft. Aber es wird ausbrennen irgendwann. Irgendwann hast du eine reine Dienstgemeinschaft, die nur noch funktioniert und Leistung bringt. wie in manchen Missionswerken, wenn es schief läuft. Und du kommst selber mit deinen Bedürfnissen gar nicht mehr vor. Jemand, der sagt, ja, okay, wie kann ich denn hier weiter wachsen, außer dass ich arbeite? Wie geht das? Da brauchen wir diesen Schwerpunkt der Gemeinschaft. Und das Dritte, eine Gemeinde, die ja nur in diesem unteren Bereich ist, in und out. Also wir haben eine tolle Gemeinschaft miteinander, wir tun tolle Sachen für Menschen. Da hast du irgendwann Aktivisten, ja, die es gut meinen, die viel Gutes auch bewirken, aber wenn die Verbindung nach oben fehlt, dann ist die Kraft ganz schnell zu Ende. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt in Griechenland in meinen Einsätzen. Da ist eine Liebe in dem Team, die ich in manchen christlichen Teams, diese Gemeinde ausgeschlossen, vermisse. Und da ist ein Wahnsinnseinsatz, nicht missionarisch, aber im Dienst für Menschen in Not. Das ist fantastisch. Und ich sehe Menschen, die mit einem Bein eigentlich immer im Burnout sind oder darin zynisch zu werden oder einen Hass zu entwickeln auf die, die halt die Entscheidung treffen in dieser Welt. Und ich kann ihnen keinen Vorwurf machen, aber sie haben nicht diese lebensspendende Verbindung. Und hier und da durfte ich mit jemandem beten oder jemanden segnen, sagen, da ist eine Kraftquelle. Also wir brauchen eine Balance. Wir brauchen eine Balance. Jeder Einzelne zu einer bestimmten Zeit wird wahrscheinlich seinen Schwerpunkt auf der einen oder anderen Seite haben. Auch verschiedene Gruppen in der Gemeinde werden unterschiedlichen Schwerpunkt haben. Vielleicht hast du einen Hauskreis, der ist eher hier unterwegs. Ja, wir haben Gemeinschaft miteinander, tauschen Gebetsanliegen, beten füreinander. Beten Jesus an, lesen in der Bibel. Und du hast eine Dienstgruppe, ein Team, was viel stärker hier draußen ist. Und das ist okay so, würde ich sagen. Aber ich glaube, jede Gruppe, jedes Team und jeder Einzelne von uns sollte schauen, wo lebe ich denn diese drei Punkte? Wenn du ein Team hast, wo du nicht mehr darauf gehst, wie geht es meinen Teammitgliedern, sondern nur noch bringen die Leistung, da wird selbst in der Wirtschaft hier heute, werden dir viele sagen, so kannst du nicht arbeiten. Das funktioniert nicht. Da ist irgendwann offen. Viele probieren es, aber da ist irgendwann der Ofen aus. Ja, oder wenn du einen Hauskreis hast, der nur hier unterwegs, wie geht es uns denn heute und wir beten füreinander und wir fühlen uns gegenseitig einen geistlichen Puls, dann ist es, glaube ich, gut, wenn wir mal schauen, was ist denn da? Wo sind denn Menschen um uns her, die uns vielleicht unsere Hilfe brauchen? Vielleicht können wir als Hauskreis mal so eine Idee, vielleicht können wir als Hauskreis uns das als zu einer Aufgabe machen, meinetwegen jemand in der Nachbarschaft zu helfen oder da zieht jemand um, den ich kenne. Der gehört gar nicht hier zur Gemeinde. Demnächst zieht auch jemand um, der hier zur Gemeinde gehört. Da können wir auch helfen. Aber ein Arbeitskollege von mir. Wie wäre das, wenn wir da mit 8 Mann vom Hauskreis anrücken und dem dienen? Und gar nicht gleich Jesus aufs Brot schmieren. Aber sagen, das sind meine Freunde aus meiner Gemeinde und wir wollen dir gerne helfen. Und wer weiß, was der Herr daraus wachsen lässt. Ja, oder ich erlebe es dann, dann sagen Christen, ja, wir können doch nicht immer nur beten und Halleluja singen, wir müssen doch was tun für die Armen in der Welt. Und da bin ich total dabei. Und dann erlebe ich relativ oft, dass sie dann nur noch bei den Armen der Welt sind und gar nicht mehr Halleluja singen. Ich sage, okay, lass uns neu diese Verbindung schaffen. Und dafür brauchen wir uns als Gemeinde, versteht ihr das? Nicht, dass wir uns annerven, du immer mit deinem Straßendienst, du immer mit deiner Gemeinschaft. Sondern ich sage, wow, danke, dass du mich daran erinnerst. Kommt natürlich auch darauf an, wie wir das dann einbringen. Ja, ob ich da mit dem Fuß aufstampfe oder dass wir da Brücken bauen. Und dass wir zusammenstehen, dass wir zusammen dienen, dass wir zusammen Gott feiern, dass wir zusammen auch diese Gemeinschaft stärken und uns darauf einlassen. Okay, ich habe gelernt, eine der Formen, Liebe zu üben, an der ich noch wachsen kann, ist die Zeit zu respektieren. Die Frage jetzt, was ist der nächste Schritt? Wir merken schon, es wird ein bisschen kompliziert, weil es schon wieder mindestens 3 Schritte sind wahrscheinlich. Ich glaube, Gott möchte uns, wir können uns jetzt streiten, wo wir jetzt hier am stärksten oder am schwächsten sind. Wie gesagt, das sagt wahrscheinlich mehr über dich, dein Votum, als über die Gemeinde dann aus. Aber ich glaube, wir können uns einigen, dass wir in alle drei Richtungen wachsen dürfen. Und das ist die Frage an dich persönlich dann wieder, und da bin ich wieder beim Einzelnen. Was ist dein nächster Schritt? Ab. Hin zu Jesus. Ja, hast du überhaupt deine Beziehung zu Jesus klar? Weißt du das, dass er dein Herr, dein Retter ist? Und dann, ja, wie lebe ich mit ihm? Wie lebe ich mit dem Vater? Wie lebe ich mit dem Wort? Wie ist mein Gebetsleben? Und ich glaube, Dallas Willard hat das mal gesagt, nobody gravitates towards a holy lifestyle. Also niemand rutscht sozusagen per Schwerkraft hin zu einem geheiligten Lebensstil. Sondern das sind konkrete Schritte, die du gehst. Das heißt, ich nehme mir diese Zeit, um vor dem Herrn zu sein. Und vielleicht schlafe ich beim Bibellesen mal ein. Nicht schlimm, der Papst gesagt. Habe ich neulich gelesen. Wie ist das hier auf dieser Seite in? Wie lebe ich Gemeinschaft? Habe ich mich überhaupt verbindlich gemacht in der Gemeinde? Bin ich da? Bin ich da für andere? Nehme ich Anteil? Ja, wen kann ich diese Woche segnen? Wen kann ich diese Woche mal zum Kaffee einladen? Und nach draußen, wen zeigt mir Gott? Was zeigt mir der Heilige Geist, wo er gerade am Werk ist in meiner Umgebung? Und wo können wir als Gemeinde dann aktiv werden oder als Hauskreis oder als Team? Und ich glaube, Gott legt dir vielleicht nicht drei Sachen auf einmal aufs Herz. Aber lass uns jetzt, wir feiern noch das Abendmahl, aber lass uns einen Moment still sein vor Gott. Und vielleicht zeigt Gott dir einen Schritt in eine dieser Richtungen, wo du sagst, ja, stimmt, ich habe diesen Bereich vernachlässigt oder diesen. Was könnte ein Schritt sein, den ich da gehe? Ich glaube, wenn wir das miteinander tun, dann spannen wir dieses Segel oder dieses Netz miteinander auf und ja, gehen mit Jesus nach vorne. Jesus, danke, dass du diese Liebe des Vaters uns bringst, dass du den Weg frei machst. Danke, dass du uns in Gemeinschaft stellst miteinander und danke, dass du uns auch den Schmerz dieser Welt vor Augen, nicht nur vor Augen malst, sondern sogar uns ins Herz schreiben willst, dass wir ihn spüren. Dass wir über unsere Stadt weinen können, so wie du über deine Stadt geweint hast. Zeige uns doch, wo wir jetzt herausgefordert sind, ganz konkreten Schritt zu gehen mit dir. Wir als Einzelne und wir als Gemeinde.